Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.
Hey Norderney, es ist wieder soweit. Ich freue mich total. Der Monat ist diesmal mega schnell rumgegangen. Deswegen, Wilhelm, schon wieder wir beide hier. Miteinander bei Hellen oder Nein. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist.
Ja, hey, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
Ja.
Wir haben ja viel Arbeit gehabt in den letzten Monaten.
So ist das.
Sind auch nicht ganz unglücklich, dass wir den Sommer gut geschafft haben. Wir hatten viele, viele Gäste, viele Veranstaltungen und ja, es hat alles gut geklappt und dann ist man immer froh, dass man so weit ist, wie man ist.
Die meisten denken ja, Mensch, ja, oh, das ist ja der nächste Monat, bricht an, jetzt kommt so langsam. Ich weiß, die ersten Stürme, Gewitter sind auch schon über Norderney rübergegangen. Es fühlt sich nicht mehr so richtig sommerlich an, wobei, du hast ja recht, Norderney ist immer eine Reise wert. Man kann zu jeder Jahreszeit da sein und man kann immer was finden. Aber geht es jetzt ein bisschen wenigstens für dich ruhiger zur Sache oder merkst du schon wieder, dass jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Weihnachten vor der Tür steht, aber dass jetzt so gerade die Delle so ein bisschen da ist?
Ja, so weißt du, nach der Saison ist ja vor der Saison.
Jo.
Also wenn die Saison im Abklingen ist und so richtig klingt sie ja auch gar nicht mehr ab, bereitet man ja im Grunde schon mit großen Schritten das nächste Jahr vor. Das heißt also der Veranstaltungskalender 2025.
Jo, mein Wahnsinn, Gott,
das
ne?
Klingt.
Das
ne? Also ich habe den Eindruck, wir haben gerade noch zum Jahreswechsel zusammengesessen.
Genau,
24.
Genau.
Die Zeit vergeht eben unglaublich schnell und im Sommer muss immer alles laufen, da muss alles gut organisiert sein und damit das so ist, bereiten wir also ab Herbst dann immer schon die nächsten Zeiten und Monate vor und Weihnachten ist ja auch nochmal viel los hier auf der Insel,
ja.
Und auch großes Programm.
Ja, ich finde das auch gut, ich darf Weihnachten auch wieder eine Lesung machen bei euch auf der Insel, aber das ist mir noch ein bisschen zu weit weg, weil wir müssen natürlich noch ein bisschen über die Sachen sprechen, die so nebenbei, hört sich ein bisschen blöd an, laufen, aber man darf ja nicht verkennen, das Kurdirektor ist ja nicht nur der Job, über die Insel zu laufen und gucken, ob alles auch in Ordnung ist, sondern da steckt eine ganze Menge mehr dahinter. Und das machst du nicht alleine, Wilhelm, sondern du hast ja natürlich auch mit Politik, also mit Rat der Insel Norderney ja auch immer Menschen, die natürlich auch politisch was nach vorne bringen. Und da wollen wir gleich ein bisschen drüber reden und deswegen freuen wir uns heute über unseren Gast. Das ist nämlich Frank Ulrichs, der Bürgermeister von Norderney. Schön, Frank, dass du heute dabei bist.
Hallo in die Runde. Ich freue mich auch dabei sein zu dürfen.
Frank, vielleicht kenne dich nicht alle. Also wir sind ja schon in der 16. Folge, also Wilhelm und mich. Also die müssen die Leute langsam allein schon von der Stimme her kennen. Du bist aber schon relativ lange, und das muss man ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch schon andere Bürgermeister gesehen nach einer Wahlperiode über Feierabend. Seit 2011 hast du das Amt des Bürgermeisters, aber das warst du ja nicht immer. Muss man als Bürgermeister von Norderney eigentlich Norderneyer sein? Bist du Norderneyer?
Also das ist eine philosophische Frage, ob ich mich Norderneyer nennen darf oder nicht, weil es wird sehr differenziert unter Insulanern, wer denn ein Insulaner ist und wer ein Norderneyer ist. Und da gibt es sehr unterschiedliche Theorien und Ansätze. Da geht es in erster Linie darum, wer wo geboren wurde. Und die einen sagen, wer auf der Insel geboren wurde, nennt sich Insulaner. Und die anderen sagen, er nennt sich Norderneyer. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Städten oder Großstädten. Wenn ich in Hamburg lebe, dann könnte ich erstmal ein Hamburger sein oder ein Städter. Und ich meine aber, es wird eher ein Schuh drauf, wenn ich sage, ich wohne in einer großen Stadt. Also bin ich erstmal ein Städter, weil ich da wohne. Und ein Hamburger bin ich, wenn ich da geboren wurde. Und ähnlich mache ich es hier mit der Insel. Ich bin nur da, naja, wenn ich hier geboren wurde. Und ich bin Insulaner, wenn ich hier lebe. Für mich muss ich feststellen, ich bin leider nicht hier geboren worden, obwohl wir seit Generationen familiär hier auf der Insel verwurzelt sind. Das hat aber technische Gründe gehabt damals, weil als ich auf die Welt kam seinerzeit, gab es hier nicht die entsprechenden Voraussetzungen, um Kinder auf die Welt bringen zu können. Und meine Mutter, die musste dann damals sehr spontan und sehr kurzfristig mit der Otto Schölke, die heute wieder bei uns im Hafen liegt, rüber nach Norden ins Krankenhaus und dann bin ich dort zur Welt gekommen. Ich war aber nach einer Woche wieder hier. Insofern, glaube ich, kann ich mich durchaus als Insulaner bezeichnen.
Ja, ich meine, Otto Schölke, ich glaube, für die anderen, die es nicht wissen, ist ein Seenotrettungskreuzer, ne? Oder zumindest, oder ist es, was ist es genau?
Das war über viele, viele Jahre ein hier stationierter Seenotrettungskreuzer,
ja.
Der auch viele gute Dienste geleistet hat. Und dieser Seenotrettungskreuzer, Der wurde in den 90er Jahren verkauft, war viele Jahre in der Welt unterwegs, auch in Norwegen oben. Und es gibt eine ganz tolle Interessensgemeinschaft hier auf der Insel, die dieses Fahrzeug, dieses Seeschiff immer im Blick hatte und die es geschafft haben, mit unfassbar viel Herzblut und Leidenschaft und auch ein paar finanziellen Mitteln, dieses Schiff zurück auf die Insel zu holen, zu restaurieren. Das liegt jetzt hier im Hafen und kann dort bestaunt werden. Aber es war bloß so ein Seitenblick eben drauf, weil die Frage ja war, wo gehöre ich eigentlich hin? Und wir sind tatsächlich seit vielen Generationen hier auf der Insel beheimatet, meine Eltern, meine Urgroßeltern und darüber hinaus. Ich habe jetzt vor kurzem noch den Ahnenpass meines Vaters in der Hand gehabt. Und die wurden ja damals sehr akribisch und auch sehr nach hinten hinaus geführt. Und dort habe ich dann gesehen, dass es tatsächlich sogar Vorfahren in Dornungen gibt, väterlicherseits.
Okay.
Aber wir sind schon sehr, sehr lange hier auf der Insel.
Man kann dazu sagen, du ahnst es nicht. Also wir haben ja schon festgestellt, ich bin einfach nur Besucher der Insel. Dann darf ich ja zu Wilhelm auch Insulaner sagen, wobei ne, wir haben ja auch schon lange darüber debattiert, was ist. Ich finde es ganz spannend, was Frank gesagt hat, Wilhelm, ein Schiff zum Beispiel zurückzuholen. Also die Attraktivität der Nordseeinsel Norderney zu steigern, da gehört eben auch solche Dinge dazu, glaube ich, dass so eine gewisse Traditionspflege auch damit verbunden ist, dass zum Beispiel sich ein Verein darum kümmert, dass ein Schiff, was immer hier gefahren ist und die Menschen aus dem Watt gerettet hat oder vor der Insel gerettet hat, dass sowas auch mal wieder zurückkommt. Also das ist ja auch schon etwas, wo sich alle wahrscheinlich zusammentun, ob das nun der Rat der Stadt ist oder der Bürgermeister oder auch der Kurdirektor.
Ja, also vielleicht erstmal bin ich froh, dass auch der Bürgermeister so seine liebe Not hat zu erklären, wer jetzt Norderney ist und wer Insulaner ist. Also weil du mir ja diese Frage auch schon ein paar Mal akribisch gestellt hast.
Ja, ich
also,
bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich das ist.
Aber da siehst du endlich mal, wie komplex das Thema ist. Aber auf der anderen Seite hängt unser persönliches Leben ja auch nicht davon
zum
ab.
Glück.
Zu deiner Frage aber, ich finde das enorm wichtig und sowohl die Stadt als auch das Staatsbad haben sich ja auch sozusagen der Kultur- und Traditionspflege verschrieben und als öffentlich-rechtlich entlehnt sehen wir das auch irgendwo ein Stück weit als unsere Aufgabe an, nicht alles selbst machen zu müssen, aber es zumindest auch positiv zu begleiten. Und das gehört ja auch zum Zeitgeist einer Insel dazu, dass man nicht nur den Menschen auf den heutigen Nerv schaut, sondern was treibt sie auch um und was hat es an guten Dingen auch früher gegeben. Diese Traditionspflege äußert sich ja auch in unserem ganzen Vereinsleben. Wir haben noch den Heimatverein, einen Museumsverein. Dann eben auch diese Gemeinschaft, die Otto Schülke zurückgeholt hat. Und so gibt es viele, viele Beispiele, die sicherlich hier zu benennen werden. Auch was die Seenotrettung, haben wir einen sehr aktiven Verein noch mit der DGZRS, die auch diese Brauchtums- und traditionelle Pflege sehr in den Vordergrund stellen. Und ja, das macht wirklich Spaß, das mitzubegleiten. Und wir kriegen auch immer wieder Unterstützung und geben sie auch.
Also ich finde sowieso Wahnsinn, was da auch an der Küste läuft. Ich gehe jetzt einfach mal nach Leer, weil ich Leer gut kenne, mit der Prinz Heinrich, ein Seebäderschiff, was ja eigentlich auch schon auf dem Schrott stand, was sie wieder zurückgeholt haben und heute tatsächlich auch wieder die Inseln besucht. Also da ist schon eine Menge los. Ich komme jetzt aber nochmal zu einem neuen Schiff, Wilhelm, weil darüber müssen wir sprechen. Wir haben es beim letzten Mal kurz angerissen, dass es jetzt neben der Friesia auch noch andere Fähren gibt. Meine Fähre 1 und 2. Ich habe zumindest gesehen bei Facebook, ich habe es ein bisschen verfolgt, die fahren jetzt. Und sie haben tatsächlich einen ganz besonderen Anleger, weil die Autos sind nicht wie sonst, dass bei der Friesia ist, du fährst aufs Schiff, das machst du bei meine Fähre 1 auch, aber die legen halt ganz woanders an, nämlich seitlich von der Insel. Hat mich dann doch schon beeindruckt und dass da extra eine Straße für gebaut worden ist. Wie ist das Ganze angelaufen?
Ja, also zunächst sicherlich erstmal ruhig, die müssen sich einfinden und sind ja jetzt auch noch fleißig am Probieren. Aller Anfang ist immer schwer und man muss sich etablieren und die Gäste müssen es ja auch dann entsprechend mitbekommen, dass es eben dort auch einen neuen Anbieter gibt. Aber das Schiff ist recht augenfällig, also ist nicht zu übersehen und insofern denke ich auch, wird es sich herumsprechen und ja, wir sind selber gespannt, wie sich also diese neue Fährlinie etablieren wird, zunächst mit zwei Schiffen. Und du sagtest es schon, ist am Anlieger, am sogenannten Entsorgungsanlieger vis-à-vis vom Hafen und hat eine extra zugehende Straße, die gebaut wurde. Und ich denke, dass man jetzt den Winter nutzt, um sich sozusagen, wie sagt man so schön, sich einzugrooven und die nächste Saison, also das nächste Jahr kommt bestimmt.
So, das ist das eine, da sind wir nämlich auch gleich wieder beim Bürgermeister Frank. Wie läuft sowas? Kommt jemand auf die Stadt zu, auf die Stadt und sagt, pass mal auf, Friesia ist ja gut und schön, aber ich habe da auch noch ein super Angebot. Kommen wir da irgendwie zusammen? Finanzielle Mittel, die Stadt muss ja dann auch irgendwie sagen, okay, dann müssen wir euch natürlich auch eine Möglichkeit geben, dass die Autos auf die Insel kommen und so weiter. Wie lange dauert so ein Beschluss und gibt das da auch Friktionen sozusagen zwischen so einem Monopolisten wie der Friesia und dass die dann plötzlich auch eine Konkurrenz bekommt?
Also wir waren tatsächlich gar nicht die, die als erstes über so ein Vorhaben informiert wurden. Also dieser Gedanke, der ist wahrscheinlich schon relativ lange gereift und tatsächlich ist das auch ein sehr komplexes Thema.
Ja.
So einfach geht es tatsächlich nicht, dass man zu uns kommt und wir im Rat einen Beschluss fassen und sagen, ja, wir möchten das mal. Da hängen erstmal eine ganze Menge rechtlicher Fragestellungen mit hinten dran. Darf ich überhaupt einfach so eine weitere Fährlinie aufmachen? Wer ist dafür eigentlich verantwortlich und zuständig? Darf ich einfach auch so eine neue anlegen? Wo darf ich anlegen? Also es gab im Vorfeld auch Gedanken, die Anleger der Reederei Norden Friesia mitzunutzen.
Mhm.
Aber nun haben die eine sehr hohe Tagesfrequenz, gerade im Sommer. Und da stellte sich schnell die Frage, ob das von den Kapazitäten und Ressourcen eigentlich tatsächlich machbar ist. Dann kommt irgendwann so ein Anleger ins Gespräch, der heute genutzt wird, wo ja auch die Müllschiffe des Landkreises anlegen. Und da gibt es natürlich auch eine gewisse Konkurrenz. Wer braucht einen Anleger wann? Wem gehört er? Ich weiß, dass da jahrelange Genehmigungsverfahren vorausging. Auch wir als Kommune waren insofern beteiligt, als was wir dort ein Bauleitplanverfahren gestartet haben, um diesen Bereich überhaupt auch nutzbar zu machen. Das Ganze ging Hand in Hand. Mal hatte der eine die Nase ein bisschen vorn, mal der andere. Wir haben dieses Vorhaben aber stets konstruktiv begleitet. Letztendlich geht es uns auch nichts an, wenn ein Privater sagt, ich möchte gerne eine zweite Fährlinie aufmachen. Das hat es in der Geschichte der Reederei immer mal gegeben. Diese Versuche gab es, die waren nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Und jetzt ist es meines Wissens das erste Unternehmen, die wirklich Nägel mit Köpfen machen, die ein komplett neues Schiff gebaut haben und die seit einigen Tagen fahren. Und letztendlich heißt das immer, Wettbewerb belebt das Geschäft. Und es kann ja nur insgesamt den Markt befruchten, vielleicht auch zu Verbesserungen im Linienverkehr zum Festland führen. Ich hoffe, dass beide irgendwann gut zusammenarbeiten werden, voneinander profitieren und dass wir Insulaner und Gäste davon auch profitieren werden.
Da ist jetzt auch mal eine Frage und zwar komme ich ja eigentlich schon zum ersten Thema. Ich komme gleich mit Sicherheit auch nochmal zu anderen Themen, was dich betrifft, Frank, aber wir sind da schon bei einer anderen Frage, denn es gibt auch das Thema Lebensraum. Es gibt auch immer schon wieder die Thematik, dass man sagt, wir müssen uns auch als Norderneierinnen und Norderneierin unsere eigene Insel leisten können. Und wenn, das ist jetzt so mein Rückschluss, vielleicht ist das ein bisschen naiv, aber zu sagen, wenn jetzt noch eine Fähre dazukommt, kommen dann damit automatisch auch noch mehr Gäste dazu, was ja eigentlich kontraproduktiv wäre zu dem, was man eigentlich sagt, dass die Insulanerinnen und Insulaner ja auch sozusagen auf der Insel leben wollen, sollen, müssen, damit auch das läuft. Wilhelm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also sehe ich das ein bisschen zu einfach oder konterkariert das ein bisschen?
Nee, vom Grundsatz her denken wir das hier nicht.
Okay,
wir
das
glauben
ist gut.
Nur,
okay.
Dass sich der Markt so ein bisschen anders verteilen wird.
Ja.
Man muss das Ganze jetzt mal sich auch anschauen. Also angekündigt sind auch mal Spätfähren, so dass man eben auch nochmal von den Zeitabläufen her ein flexibleres Angebot hat. Und wie der Bürgermeister schon sagte, dass es vielleicht eher Serviceverbesserungen gibt. Bei meine Fähre nicht zu verwechseln mit meine Insel, hatten wir
ja
letztes Mal schon
drüber
gesprochen.
Genau, richtig.
Also das Staatsbad hat da und auch die Stadt hat da keine Aktien drin, nicht, dass da ein falscher Zungenschlag drin kommt. Aber am Ende des Tages sind einige Hoteliers und Anbieter der Insel, touristische Anbieter der Insel dort drin und die sind natürlich ganz nah am Gast und können natürlich auch dann entsprechend ihre Buchungsketten, das heißt also, ich buche die Fähre, den Gastbeitrag und die Hotelübernachtung und kann das alles miteinander verknüpfen als eine Pauschale. Und das ist sicherlich auch etwas, was dem Gast dann zugutekommt.
Ich komme noch mal ganz kurz jetzt auf euer Verhältnis, zumindest was eure Positionen betrifft. Also viele denken ja, der Kurdirektor ist derjenige, der sagt, wo es auf der Insel lang geht. Und dann kommt plötzlich der Bürgermeister Und dann sagen vielleicht einige, ach, der sagt ja eigentlich auch, wo es lang geht. Also es ist, glaube ich, für die Menschen, die so dieses Verhältnis zwischen Kurdirektor und Bürgermeister jetzt nicht so aus dem FF kennen, weil sie selber nicht irgendwie in einem Kurbad leben oder in einem Kurort leben, ist gar nicht klar, wo sind da die Entscheidungskompetenzen? Vielleicht könnt ihr das nochmal kurz klarziehen, Frank, euer Verhältnis miteinander. Wer darf wem was sagen? Wer taucht wann wo auf? Kommen auch mal beide irgendwo hin zum Bändchen durchschneiden oder sowas? Wo löppt das?
Könnt ihr es mit einem Schmunzeln sagen, unser Verhältnis zueinander und Zuständigkeiten sind ja zwei Paar Schuhe.
Richtig.
Nein, aber tatsächlich haben wir ja ein gutes Verhältnis zueinander. Wir sitzen ja schon viele, viele Jahre hier,
genau,
Tür an Tür. Und ich werde auf der Straße auch oft auf diese Thematik angesprochen. Und man kann das natürlich nicht trennen. Der Tourismus, der findet ja nicht losgelöst vom insularen Leben statt, sondern er findet hier auf der Insel statt, und zwar unmittelbar für, mit und von den Norderneiern.
Mhm.
Insofern läuft dieses Thema auch Hand in Hand. Und die Staatsbahn Norderney GmbH ist eine Tochter von uns, und insofern macht es auch Sinn, weil sie ja auch in den Konzern der Stadt Norderney voll und ganz integriert ist, weil Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen politisch besetzt sind,
ja,
dass wir uns abstimmen und dass wir auch Hand in Hand zusammenarbeiten. Das heißt nicht, dass wir immer die gleiche Meinung zu allen Themen haben
müssen. Ja, das wäre auch
klar. Das muss auch nicht sein, das kann auch nicht sein. Aber insgesamt, wenn man sich die Erfolgsgeschichte der Insel die letzten 20 Jahre anschaut und was wir hier auf den Weg gebracht haben und wie wir heute aufgestellt sind, dann hat es in der Vergangenheit gut funktioniert, sowohl mit meinen Vorgängern als auch mit mir. Ob das eine absolute Seltenheit ist, dass Co-Direktor und Bürgermeister Tür an Tür setzen, weiß ich nicht. Es bot sich ja damals an. Das Rathaus wurde von innen neu aufgebaut. Und insofern hat man beide zusammen platziert. Wir teilen uns ein gemeinsames Vorzimmer, und das bringt durchaus eine Menge Vorteile mit sich.
Ich wollte gerade sagen, also normalerweise, wenn ich überlege, heute wird viel hin und her geschrieben, da gibt es da Missverständnisse, da muss man sich anrufen und dann ist der andere auf den anderen sauer, weil hat der das schon wieder nicht verstanden, was ich will. Also ich finde das ja eigentlich sehr charmant sogar, dass man, gerade wenn es um Entscheidungen für die Insel geht, mal eben kurz eine Tür weitergehen kann. So nach dem Motto, haben Sie, hast du einen Moment Zeit und sowas, ich habe da was mit, das müssten wir jetzt mal vielleicht auf kurzem Dienstwege besprechen und so weiter. Ich glaube, das hat auch durchaus Vorteile, Wilhelm, oder?
Ja, also genau so, wie du das beschreibst, läuft das auch. Also ich kann mich erinnern, weil du ja gerade gefragt hast, ist das jetzt so selten, dass Co-Direktor und Bürgermeister so nah miteinander zusammenarbeiten und da einen guten Schulterschluss haben. Also ich kriege das in meinem Umfeld schon mit, dass das eher nicht so oft der Fall ist, tatsächlich. Also ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, da war mal eine ganze Borkumer Abordnung hier und hat sich also unsere Liegenschaften angeschaut, unsere touristischen Infrastrukturen. Und als ich dann so erzählte, dass ich ein gemeinsames Vorzimmer mit dem Bürgermeister habe, waren die völlig sprachlos, und ich musste tatsächlich mit denen ins Rathaus gehen und dieses Vorzimmer zeigen und die beiden Büros. Und das haben die dann auch fotografiert, weil die das gar nicht fassen konnten, dass man auch vernünftig miteinander zusammenarbeiten kann.
Ja.
Es ist so, wie der Bürgermeister sagt. Also wenn eine Kommune so wie Norderney, also eigentlich zu 100% vom Tourismus lebt, auch, sage ich mal, die ganzen Anrainerbranchen im Grunde ja vom Gast hier leben und nicht aus sich selbst heraus, dann ist das ungemein wichtig, dass man eng zusammenarbeitet. Und wir kriegen viel voneinander mit. Und es ist tatsächlich so, wenn irgendwas ist, klopfe ich mal schnell dem an oder der Bürgermeister kommt rein. Faktisch ist es so, dass der Bürgermeister mir direkter Vorgesetzter ist. Also ich stimme auch viele Dinge mit ihm ab. Er ist mein Aufsichtsratsvorsitzender.
Ja.
Und ich habe eben einen Aufsichtsrat, der aus Ratsherren und Damen besteht. Und insofern ist das nicht an der Tagesordnung, dass man da immer so eng miteinander zusammenarbeitet, was aber ganz viel Sinn macht.
Ich würde gerade sagen, also das ist ja bei diesen ganzen Sachen, wo man heute sagt, okay, muss das sein, warum redet man nicht mehr miteinander, warum muss alles nur noch per Post oder sonst irgendwas sein? Ich finde, solche Sachen entspannen, glaube ich, ja oftmals ein bisschen die ganzen Sachlagen. Ich komme mal zu dir, Frank. Du hast ja vorhin gesagt, okay, du bist mal kurz mit dem Seenotrettungskreuzer beziehungsweise deine Mutter rüber, du dann mit dem Seenotrettungskreuzer oder vielleicht auch mit der Fähre wieder zurückgekommen. Du warst ja nicht immer Bürgermeister. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, seit 2011 übst du das Amt aus. Was hast du vorher gemacht?
Ich bin im Grunde von Anfang an Verwaltungsmensch gewesen. Ich habe Ende der 80er Jahre hier eine Ausbildung absolviert im Hause, habe anschließend ein paar Jahre im Sozialamt gearbeitet, was mir auch wirklich auch menschlich viel gebracht hat. Also ich habe doch viele Dinge erlebt und gesehen, die man vielleicht so einer Insel nicht unbedingt zutraut und zuordnet. Ja. Und das hat mir für meinen weiteren Lebensweg und auch bis heute durchaus für dieses und jenes die Augen geöffnet. Ich habe dann anschließend für mich gesagt, das kann es eigentlich nicht gewesen sein, und habe dann ein Verwaltungsstudium obendrauf gesetzt. Ende der 90er Jahre, kam dann 1999, 2000 wieder zurück, hatte dann die zweifelhafte Ehre, ein Jahr Verwaltungsleiter bei uns im Krankenhaus zu sein. Das war eine sehr schwierige Zeit, weil es damals große Umbrüche und Verwerfungen bei uns im Krankenhaus gab. Die Kommune war noch kommunaler Träger. Wir hatten Millionen Defizite, hatten dann fragwürdige Beratungsfirmen bei uns im Hause. Und das war eine Zeit, wo man sich auch bewähren musste, wo ich frisch von der Hochschule kam und von heute auf morgen dieses Amt inne hatte. Und anschließend war ich noch einige Jahre hier im Ordnungsamt, bis der damalige Bürgermeister Ludwig Salverius mich im Jahre 2006 in das Bürgermeisteramt hochholte, und zwar als allgemeinen Vertreter. Es ist ja hier in Niedersachsen so, dass jeder Bürgermeister einen allgemeinen Vertreter hat, der im Zweifel in der Abwesenheit, aber auch wenn es vielleicht mal eng wird, die Amtsgeschäfte mit wahrnimmt. Und seinerzeit war eigentlich gar nicht viel besprochen und vorgesehen. Womit wir alle nicht gerechnet haben, war, dass der Bürgermeister sehr kurzfristig sehr schwer erkrankt ist. Und ich hatte innerhalb kürzester Zeit dann im Bürgermeisteramt den Hut auf und musste hier die Amtsgeschäfte über viele Jahre leiten. Und das tragische Ende dieser Geschichte war dann, dass mein Vorgesetzter Salverius verstorben ist im Jahre 2011. Es gab eine Neuwahl. Und es stellte sich für mich die Frage, die ich mir vorher nie gestellt habe, ob ich mein Gut in den Ring werfe und Bürgermeister werden möchte. Das nimmt man sich eigentlich nicht vor. Das sind einfach Geschichten, die das Leben schreibt. Und das kommt dann plötzlich einfach so.
Ja.
Ich hatte damals noch einige Mitbewerber hier auf der Insel und musste mir überlegen, nachdem ich nun einige Jahre hier gesessen hatte, das Geschäft kannte, die Dordaneier mich kannten und auch wusste, wie ich die Amtsgeschäfte führen könnte. Machst du es oder machst du es nicht? Ich habe es gemacht und bin mit Bravour gewählt worden, mit einem recht guten Ergebnis damals. Und damit war ich ab 2011 in Ende 30 Bürgermeister.
Mhm. Und vor allem, das Ergebnis hast du ja nochmal getoppt.
Er sagt das jetzt, Ludger, ganz bescheiden.
Ja,
also ist ja zweimal gewählt worden und immer mit absoluter Mehrheit, also die Mehrheit der Bürger in den Rücken. Und das ist natürlich auch sehr ungewöhnlich.
Ja.
Also das kenne ich auch nicht aus vielen Kommunen, muss man mal
sagen.
Ich war
noch gar nicht durch, Herr Loth. Ich wollte gerade sagen, dass sich das Ganze noch gesteigert hat. Und ich dann bei meiner Wiederwahl im Jahre 2019 sogar noch einige Prozentpunkte oben drauflegen konnte, was natürlich ein Stück weit auch eine große Anerkennung der einheimischen Bevölkerung für meine Arbeit war. Das hat mich unglaublich gefreut, eigentlich noch mehr als beim ersten Mal gewählt zu werden. Und insofern sitze ich hier jetzt auch seit dem Jahre 2006 als nicht amtlicher Bürgermeister, aber seit 2011 dann eben als amtlicher Bürgermeister.
Wir haben es ja gerade schon mal besprochen, auch mit Willem, so die Jobverteilung als Vorgesetzter oder als Ratgeber in Teilen von beiden Seiten aus gesehen. Das muss ja dann irgendwie auch zumindest, auch wenn es mal hier und da ein bisschen knarschen sollte, aber grundsätzlich die Marschrichtung oder das oder die Ziele, die man verfolgen möchte, die müssten ja eigentlich übereinstimmen. Es gibt natürlich auch, und das ist, glaube ich, wichtig, auch gerade für eine Insel, das ist gerade selber gesagt, Frank, und ich weiß auch, dass Willem da schon einige Jahre alt, sogar Jahrzehnte auf der Insel ist. Da ist richtig viel passiert, auch wenn man als Besuchender oder Mensch auf die Insel kommt, der das lange nicht gesehen hat. Was braucht man nicht nur an Rückhalt in der Gemeinde, auch Willem vielleicht auch die Frage an dich, sondern du bist zum Beispiel auch in anderen Gremien unterwegs, genau wie Frank, an Unterstützung, an Rückhalt von Landkreis, Land oder Bund, weil das ist ja nicht gerade wenig, was da auf Dordaneier gemacht wird, was in Teilen ja auch, wenn man zum Beispiel daran denkt, dass auch so ein Deckwerk neu gemacht werden muss, das kostet ja auch richtig viel Geld.
Ja, also da kann ich nur sagen, das Wichtigste ist die gute Zusammenarbeit hier vor Ort. Dann sage ich immer, dann klappt es auch mit den Nachbarn. Am Ende ist es eigentlich schon so, dass viel auch deshalb auf Dordaneier geschaut wird, weil wir hier vielleicht die Dinge häufig auch ein wenig anders angehen. Vielmehr im Konsens, auch wenn uns das hier manchmal alles sehr schwer und auch sehr schwerfällig vorkommt. Also ich mache jetzt nicht das Fass mit der Bürokratie auf.
Nee, ich glaube, das geht in ganz Deutschland so, ja.
Sicherlich so, aber wenn eben übergeordnete Behörden und auch andere Verbände merken, hier gibt es einen guten Zusammenschluss und die stehen für das, was die hier wollen, dann hat man natürlich nach außen hin ein anderes Standing, als wenn das nicht der Fall wäre. Mhm. Jeder Ort, jedem Ort muss bewusst sein, dass diese Streitereien, die dann im Rat immer ausgetragen werden, die in Verwaltungsbereichen ausgetragen werden. Also es hat ja auch fast schon eine Kultur, dass sich ein Bürgermeister mit einem Co-Direktor da irgendwie verbalen Abtausch in der Zeitung, Abklatsch da in der Zeitung gibt und so weiter. Das haben wir nie gemacht. Wir sind immer respektvoll miteinander umgegangen, haben uns die Themen angeschaut und schauen da auch im Großen und Ganzen immer in die gleiche Richtung und finden immer einen Konsens. Und am Ende, wenn man mal ehrlich ist, auch wenn es manchmal eine schwere Geburt ist, auch mit den Ratsherren und Ratsdamen, da muss man auch mal eine Lanze brechen. Das sind alles Menschen, die machen das in ihrer Freizeit, die kriegen da kein Geld für, die sind nicht von morgens bis abends mit den Themen befasst, müssen aber schwierige und auch zukunftsweisende Entscheidungen treffen. Und da fehlt mir manchmal auch die Geduld der Bevölkerung, da ein bisschen nachsichtiger zu sein und auch ein bisschen verständnisvoller.
Ja, wir haben das ja das Gleiche, was du gerade gesagt hast, wenn man etwas übers Knie bricht, dann trifft man oft vielleicht kurzfristig eine Entscheidung, die langfristig aber sehr für sehr großen Schaden sorgen kann. Ich möchte jetzt nochmal ein Thema, wir sind richtig schon gut in der Zeit, weil wir haben ja noch zwei Themen, die wir auf jeden Fall besprechen müssen. Das eine ist Zweckentfremdungssatzung. Das ist ein Stichwort, was immer wieder auch in den Zeitungen auftaucht, was immer wieder besprochen wird, was mit Sicherheit auch die Menschen auf der Insel Norderney in diesem Fall, aber auch auf anderen Inseln richtig umtreibt. Es gab ja mal auch diesen Begriff der Versyltung von Norderney. Wir haben es ja gerade schon mal beim Lebensraum angesprochen. Für die Leute, die das interessiert, weil manche sagen ja, oh Mensch, auf Norderney eine Wohnung kaufen, würde ich mir vielleicht auch vorstellen, wenn ich das Geld hätte. Ist ja nicht ganz günstig, aber was bedeutet das jetzt zum Beispiel für die Menschen, die eine Wohnung auf Norderney haben? Diese Zweckentfremdungssatzung. Vielleicht kann Frank jetzt einfach mal aus verwaltungstechnischer Sicht nochmal drauf.
Ja, Ludger, da hast du mich was gefragt. Also ich glaube, allein mit dieser Thematik könnte ich diesen Podcast einmal komplett füllen.
Das glaube ich sofort. Mach's kurz.
Es ist aber auch durchaus eine nicht ganz unkomplizierte Thematik. Ja. Wobei das Thema Wohnraum mich von Anbeginn meiner Amtszeit begleitet. Ich gehe davon aus, meine Vorgänger genauso. Und meine Nachfolger ebenso. Es dreht sich hier auf Norderney in erster Linie alles um das Thema Wohnraum. Und es ist eine sehr dominierende Problematik, die sich durch alle Ratsgremien zieht und auch durch alle Ratsperioden. Zweckentfremdung. Was heißt das eigentlich genau? Auf einer Insel wie Norderney ist Wohnraum bekanntlich sehr begrenzt. Wir sind schon vor vielen Jahren vom Land Niedersachsen zu einem Gebiet mit gefährdetem Wohnraumbedarf erklärt worden. Das sagt schon eine ganze Menge aus. Das heißt, es gelten bei uns auch bestimmte Verordnungen wie eine Mieterschutzverordnung und so weiter. Und wir Inselbürgermeister, wir sind vor einigen Jahren losgezogen in Richtung Berlin, weil uns die Instrumentarien zur Wohnraumsicherung hier auf der Insel, die der Gesetzgeber uns zur Verfügung stellt, insgesamt nicht ausgereicht haben. Und es gab eine Möglichkeit, die es vor Jahren auch schon mal auf Bundesseite gab, die dann irgendwann wieder eingestampft wurde, nämlich eine sogenannte Zweckentfremdungsverordnung auf den Weg zu bringen. Eine Zweckentfremdungsverordnung heißt eigentlich nichts anderes, als dass Wohnraum, der beispielsweise für Dauerwohnen bestimmt ist, nicht für andere Zwecke genutzt werden kann. Ein beliebtes Spiel, auch auf den Inseln, gerade auf den Inseln, war ja in den letzten Jahrzehnten Dauerwohnraum umzuwandeln in Ferienwohnraum, weil damit einfach mehr Geld zu verdienen ist. Ist menschlich ja auch alles irgendwo nachvollziehbar. Es führt nur ganz einfach dazu, dass der ohnehin knappe Wohnraum für Einheimische weiter reduziert wird und die ortsansässige Bevölkerung wird letztendlich verdrängt, zieht aus Festland und wir kriegen hier Riesenprobleme auf der Insel. Und insofern haben wir Inselbürgermeister es tatsächlich geschafft, dass man das Baurecht dergestalt geändert hat, als dass man ein Rahmengesetz erlassen hat, wonach wir eine Zweckentfremdungssatzung auf den Weg bringen dürfen. Und das haben wir auch getan im Jahre 2019. Und diese Zweckentfremdungssatzung, die bringt in der Anwendung durchaus Kontroversen, weil auf der einen Seite möchte ich den Dauerwohnraum schützen und sichern und vielleicht auch wiederherstellen. Auf der anderen Seite trifft es natürlich die Klientel derer, die hier Ferienwohnungen haben, die sich was aufgebaut haben, die vielleicht auch mit diesen Ferienwohnungen ihre Immobilien finanzieren. Das Problem in der gesamten Sachlage ist, dass es über die vielen Jahrzehnte eine sehr ungenaue und unterschiedliche Genehmigungspraxis bei unseren Bauaufsichtsbehörden gegeben hat, gerade im Landkreis Aurich. Früher galt Wohnen gleich Wohnen, da hat man nicht so differenziert zwischen Dauerwohnen und Ferienwohnen. Und das führt einfach dazu, dass wir heute eine Gemengelage haben, wo wir gar nicht mehr genau sagen können, welche Ferienwohnung ist eigentlich genehmigt und welche ist nicht genehmigt. Und wir haben einfach viele Fälle, da gibt es keine explizite Genehmigung. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Und das spaltet die Politik ein Stück weit. Weil die einen wollen den Ferienwohnraum erhalten, die anderen wollen den Dauerwohnraum erhalten. Beides ist sicherlich wichtig. Wir leben doch gerade in Zeiten, wo wir feststellen, dass es an allen Ecken und Kanten an Dauerwohnraum fehlt. Wir konnten über Wochen eine Kindergartengruppe nicht öffnen, weil wir die Erzieherinnen ja nicht auf der Insel unterbringen konnten. Und das ist so die Spitze des Eisberges, wo man einfach merkt, hier stimmt irgendetwas nicht, da müssen wir gegensteuern.
Also ich glaube auch, Wilhelm, das ist natürlich auch etwas, wenn du sagst, wir haben natürlich auch eine Insel, die Dordanei funktioniert nur, wenn auch diejenigen, die bei uns arbeiten, ja auch irgendwo wohnen können. Die können jetzt nicht jeden Abend, wenn sie bis um 10 oder 11 arbeiten in der Gastronomie, dann von der Insel runter, erstens können sie es nicht mehr und zweitens am nächsten Tag wieder rauf, funktioniert alles nicht. Also das hat sich, glaube ich, irgendwann zugespitzt. Gibt es denn da so eine Art Aussicht, dass das vielleicht auch bei einigen Leuten so ein bisschen für Verständnis sorgt, dass man gerade eben auch als Insel, die sich nicht erweitern kann, wo der Wohnraum eben genau so begrenzt ist, wie es Frank gerade gesagt hat, dass das sich in irgendeiner Art und Weise wieder entspannt?
Ich glaube, das ist immer eine Frage der persönlichen Betroffenheit.
Natürlich, klar, das hat Frank schon gedeutet, ja.
Über so eine Wohnung verfüge, die vielleicht nicht die ursprüngliche Genehmigung einer Ferienwohnung besitzt. Und ich habe die vielleicht im guten Glauben gekauft als Ferienwohnung. Dann muss man ganz ehrlich sagen, das wird dann schwer zu beruhigen sein. Also ich möchte da jetzt auch nicht in der Haut der Politik stecken. Das ist ein schwieriges Thema und da muss man sicherlich auch mit Augenmaß draufschauen. Aber wahr ist auch, dass man natürlich diesen Spekulationsraum, also es gibt ja immer mehr Spekulanten, die ja auf die Insel streben, um eben für viel Geld eben auch eine Rendite oder eine Anlage für die fürs Leben zu finden. Das ist natürlich für uns als Insel keine gute Entwicklung. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und ich habe ja auch schon in einem der letzten Podcasts gesagt, dass wir selber in den letzten 5 bis 6 Jahren über 10 Millionen Euro investiert haben, ja, in bezahlbaren Wohnraum für unsere Partner, Geschäftspartner und auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das ist ein Thema, was sich zuspitzt. Und als Inseln müssen wir uns damit beschäftigen. Da führt kein Weg daran vorbei.
Heißt das
Problem
auch,
ist tatsächlich,
ja, okay, Entschuldigung.
Also das Problem,
ja,
ist tatsächlich, wenn immer mehr Wohnraum umgewandelt wird in Ferienwohnungen, dass es langfristig die Lebensqualität hier auf der Insel, jo, für die Einheimischen beeinträchtigt. Ja. Und die Einheimischen, die brauchen wir einfach auch, um den Tourismus hier aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, eine lebendige und lokal zufrieden verankerte Gemeinschaft hier auf der Insel ist für den Tourismus unabdingbar und wichtig. Und das eine bedingt eben das andere. Und insofern hat die Medaille immer zwei Seiten. Und ich muss schauen, dass ich nicht die eine komplett vernachlässige. Und das ist, finde ich, die große Kunst, da jetzt eben die Waage zu halten. Ne?
Aber ich verstehe das als Außenstehender jetzt so, also der auf die Insel kommt. Und wenn ich dann zum Beispiel das Thema Lebensraumkonzept höre, da ist ja auch von Politik oder vielen Menschen, die sozusagen auch die Bürgerinnen und Bürger auf der Insel Dordanei, die sich ja sozusagen schon zusammenschließen und sagen, wir müssen irgendwas tun. Und ein Lebensraumkonzept bietet da ja auch Möglichkeiten. Also wenn man sich als Insulanerin und Insulaner, als Politik oder als Kurverwaltung darauf verständigt, dass man jetzt doch auch mal ein bisschen dieses Lebensraumkonzept mit Leben füllt, dann hat das natürlich auch schon eine ganz andere Qualität, weil es wird nicht einfach von irgendjemandem entschieden, sondern es ziehen zumindest, was ich verstanden habe, dann doch alle an einem Strang. Vielleicht können wir mal kurz, Wilhelm, auch so kurz die Schritte durchgehen oder was ist überhaupt, was versteht man unter Lebensraumkonzept?
Ja, vielleicht können wir dieses Beispiel des Wohnraums einfach auch nehmen und sehen, dass das alles auch eine Verflechtung hat und dass das eine immer auf das andere einspielt. Also im Zentrum stehen ja die Norderneier und Norderneierinnen mit ihrem Leben hier auf der Insel und der Frage, was macht das Leben eigentlich lebenswert? Und drum zu binden sich eben diese Themen wie Wohnraum, soziale Infrastruktur, Natur und Nachhaltigkeit. Natürlich der Tourismus als wichtigste Wirtschaftsbranche hier auf der Insel. Ja. Damit verbunden ist aber auch wieder der ganze Verkehr und der Traffic, der hier stattfindet. auf Norderney. Wir haben ja schon über den Schiffsverkehr gesprochen, aber wir sind eben keine autofreie Insel. Also die Autos können hier nach Norderney kommen. Auch da fragt man sich, ist das auf Dauer sinnvoll, ist das nicht sinnvoll? Und natürlich das ganze Thema der Unternehmen und der Mitarbeiter. Und du siehst schon, dass diese ganzen Dinge miteinander partizipieren. Und selbst wenn ich über den Investor oder Anleger nachdenke, kann das nicht in seinem Interesse sein, dass wir hier irgendwann so eine blutleere Insel sind, so wie der Bürgermeister das schon angedeutet hat, wo es kein soziales Leben mehr gibt, keine soziale Infrastruktur, weil es keine Menschen dafür gibt. Und das ist ja so ein bisschen das, was auch unter der Versülterung zu verstehen ist. Jetzt wird noch der zweite Bahndamm da durch die Nordsee geklatscht, um die dann dahin zu befördern, die dort, ich sag mal, im täglichen Berufsverkehr dort nutzen müssen, weil sie selbst nicht mehr in der Lage sind, dort zu leben. Schulen haben dort geschlossen, Kindergärten haben dort nach und nach geschlossen. Und ich habe vor kurzem mal gelesen, dass überhaupt nur noch 18% Sylter mit Familie leben dort, also mit Kindern, weil sie sich einfach das Leben dort nicht mehr leisten können. Und das ist ja eine Entwicklung, die möchten wir für Norderney nicht haben. Und insofern ist das ein Thema, das eigentlich immer wieder aufploppt, eigentlich egal, was auf der Agenda steht. Man landet immer wieder bei diesem Lebensraumkonzept und wie zahlt das, was zu entscheiden ist, eben auf dieses Thema der Lebensqualität hier auf der Insel auch ein.
Ja, da muss man auch dazu sagen, ihr habt ja schon einiges gemacht, also beziehe ich auch Fragen mit ein, also Auftaktveranstaltung, es gab eine Projektvorstellung, es gab eine Präsentation vor Bewohnern und Stadtrat, es gab eine Bürgerumfrage, es gab Gesprächsrunden, es gab andere Auftaktveranstaltungen, wo wieder über 1300 Menschen mitgemacht haben. Es werden Konzepte entwickelt. Also ich habe zumindest, Frank, wenn ich das so aus meiner Sicht von außen betrachte, immer so das Gefühl, dass dann schon die Menschen, die es dann auch betrifft, und da sind wir auch bei anderen Dingen, die Wilhelm gerade schon angesprochen hat, dass da durchaus die Bemühung besteht, alle auch auf diesem Weg mitzunehmen und nicht allein zu lassen.
Also Lebensraum ist ja tatsächlich kein Thema, was wir in Norderney erfunden haben. Wir hören das ja in diesen Tagen von den Kanaren über Mallorca,
richtig,
über
genau.
Venedig,
Barcelona,
bis nach Norderney.
Genau, richtig.
Es macht das Wort des Overtourism die Runde und in den touristisch geprägten Kommunen und gerade in denen, die sehr beliebt sind und wo viel los ist, da findet aktuell eine Verdrängung statt. Zumindest auch eine gefühlte Verdrängung. Und dem muss man einfach hinterhergehen, das muss man ernst nehmen, das ist wichtig. Und aus diesem Grunde haben wir ja auch seinerzeit das Lebensraumkonzept auf den Weg gebracht. Und es gibt bis heute Stimmen, die sagen, ihr habt das jetzt in der Schublade liegen, es passiert da eigentlich gar nichts. Und ich muss zugeben, diese richtig großen, sichtbaren, greifbaren Erfolge, die muss man vielleicht auch erläutern, die liegen nicht so auf der Hand. Tatsächlich haben wir aber auch einiges gemacht. Man darf dazu nicht vergessen, wir haben damals das Lebensraumkonzept unmittelbar vor der Corona-Pandemie auf den Weg gebracht. Danach war erstmal Stillstand, da konnten wir lange nichts machen. Dann waren die Ressourcen hier im Haus begrenzt. Wir haben uns eine Koordinatorin vom Festland geholt. Dieser Prozess hat 1,5 Jahre gedauert. Wir haben eine junge Dame gefunden, die sich seit April 2023, also gut 1,5 Jahre jetzt, dieser Dinge annimmt. Und seitdem ist also durchaus einiges auf den Weg gebracht worden. Wir hatten damals 7 große Schlüsselprojekte, die der Politik wichtig waren. Das sind Projekte, die mit einer vorrangigen Priorität bearbeitet werden sollen. Und da gehörte beispielsweise, um mal ein paar zu nennen, das Verkehrskonzept dazu. Man war insgesamt mit der Situation des vielen Autoverkehrs hier auf der Insel, des stark zunehmenden Radverkehrs und auch der Konflikte, die dadurch entstehen, nicht mal einverstanden und hat dieses Thema sehr nach oben gesetzt. Und wir sind seit 1,5 Jahren mit einem externen Büro dabei, ein Gutachten zu erstellen, ein sogenanntes Mobilitätskonzept, um diese Probleme langfristig in den Griff zu kriegen. Da sind wir kurz davor, das öffentlich vorzustellen. Thema Wohnraum war ein Schlüsselprojekt, ein ganz großes, bei dem ich aber sagen muss, da sind wir sehr lange schon dran. Wir haben seitdem auch sehr viel erreicht. Wir werden in diesem Jahr anfangen, weitere Wohnungen zu bauen im Bereich an der Mühle. Wir haben langfristige Konzepte mit bis zu 128 Wohnungen. Wir haben mit dem Land verhandelt. Wir haben auch theoretische Grundlagen in der Bauleitplanung auf den Weg gebracht. Also durchaus Themen, die auch immer mitschwingen. Ein Projekt oder ein Schlüsselprojekt war das Thema Gemeinwesenarbeit, eine Kümmererstelle. Die nimmt diese Dame komplett mit wahr. Da ist eine ganze Menge passiert. Also gerade so eine Anlaufstelle zu schaffen, weil wir auch keinen Sozialamt mehr hier auf der Insel haben seit vielen Jahren, für Fragen des Alltages, für ältere Leute, die auch mit Rentenangelegenheiten und so weiter überfordert sind, haben wir hier jetzt jemanden, die weiterhilft. Ja. Und das werden wir noch weiter ausbauen. Und um das Letzte zu nennen, wir haben eine Umweltbeauftragte eingestellt. Auch das war ein Schlüsselprojekt. Wir haben zwar plastikfrei genannt damals, aber die Thematik ist jetzt viel umfassender und umgreifender. Und auch dort sind viele Dinge auf den Weg gebracht worden, beziehungsweise auch in der Umsetzung. Das heißt, wir leben das Lebensraumkonzept. Es ist auch verankert in den Köpfen hier. Es wird vielleicht nicht bei jedem einzelnen Beschluss deutlich nach außen, aber es schwingt eigentlich immer so ein bisschen mit. Und ich glaube tatsächlich, dass auch seit diesem Lebensraumkonzept ein Umdenken stattgefunden
hat. Man muss ja auch dazu sagen, da komme ich auch gleich auch mal auf dich, Wilhelm. Wir haben über einige Themen ja auch im Vorfeld schon mal gesprochen. Also es soll ja die Erhöhung der Lebensqualität für die Einheimischen bringen, was dann auch wieder im Umkehrschluss dazu führt, dass sich die Urlaubsgäste auch wohler fühlen. Wir haben zum Beispiel auch das Thema schon angesprochen, Besucherlenkung, also Knigge für Norderney. Also dass nicht nur die Menschen auf Norderney den Gästen gegenüber freundlich sind, sondern dass das auch umgekehrt sein muss. Also dass es nicht einfach immer nur, ich bezahle hier was, also dann darf ich mich benehmen wie Luzi und hier, keine Ahnung was, Leute durchbeleidigen oder grün durch die Stadt rennen. Also ich glaube, dass nach außen hin ist das ja auch wichtig, dass auch dann bei den Leuten, die euch eure Gäste sind, die auch euch eure Insel dafür lieben, dass auch deshalb dieses Lebensraumkonzept ja auch bei diesen Menschen irgendwo ankommen muss.
Ja, also wir reden hier über das ganze Thema der Wertschätzung,
ne,
dass der Wert eben geschätzt wird, dass wir zu schätzen wissen, dass Menschen hierher kommen, um ihren Urlaub zu machen und uns davon leben zu lassen, um das mal ganz profan auszudrücken, dass auf der anderen Seite aber auch die Gäste durchaus ein Stück weit Verständnis aufbringen, dass die Menschen hier, die hier leben, auch eine gewisse Form von Lebensqualität benötigen, um eben, ich sage auch mal, die Zeit und die Muße für sich selbst aufzubringen, um gut und gekräftigt auch wirklich manchmal dem Ansturm, der hier stattfindet, an Urlaubswünschen auch standzuhalten. Und ich bin immer der Meinung, dass man voneinander sehr, sehr profitieren kann. Also natürlich profitieren auch die Norderneier und Norderneierinnen von einer Infrastruktur, die eine 6.000 Gemeindestadt niemals so haben würde. Das muss man auch mal sagen. Also wir haben hier ein außerordentlich großes Veranstaltungsprogramm mit großen Veranstaltungen, Events, über die wir ja auch ausführlich schon gesprochen haben, die ja so hier gar nicht stattfinden würden. Ein Badehaus, Europas größtes Thalasso-Zentrum, würde nicht unbedingt in einer 6.000-Seelen-Gemeinde, die nicht touristisch orientiert wird, stehen. Das wissen auch viele wirklich zu schätzen. Und wir sehen ja auch, dass viele Norderneierinnen und Norderneier diese Vorzüge auch genießen. Nee. Und genauso umgekehrt können natürlich auch viele Gäste von den Einheimischen profitieren. Ich habe das ja schon mal gesagt, dass viele eine außerordentliche Verbindung zu dieser Insel pflegen. Viele Stammgäste, die auch den persönlichen Kontakt zu Familien hier und zu vielen familiengeführten Unternehmen auf Norderney haben, wo ganze Generationen sich kennen und hier schon nach Norderney kommen. Also da ist auch viel hängen geblieben. Gleichwohl muss man sagen, und das ist ja das, was du angesprochen hast, das Leben hat sich ein wenig verändert. Ich will nicht ständig Corona anführen, aber es ist eben dieses Fokussierglas, dieses Brennglas, was da drauf liegt. Es ist so, dass sich im Umgang der Menschen was verändert hat. Das spüren wir hier sicherlich etwas entspannter als direkt nach Corona. Da war das so ein bisschen ausgeprägter. Aber so ein bisschen was davon ist geblieben. Und ich glaube, wir müssen wieder dazu kommen, dass man mit allem ein wenig nachsichtiger und entspannter umgeht.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir jetzt gerade sehen, Frank, gleich bist du auch nochmal dran, das ist auch eine Frage für dich, weil wenn ich jetzt mal schaue, als Außenstehender, der nicht auf der Insel wohnt, sondern der sehr gerne dort auch Urlaub macht, der sehr gerne dort auch mal eine Lesung macht, der Menschen besucht, der viele kennt schon seit vielen, vielen Jahren, wenn ich, und das habe ich total erschrocken, wenn ich jetzt lese, höre, sehe, die drei Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern, wo die AfD so stark zugenommen hat, dass viele sagen, also der Osten ist ja grundsätzlich ganz schön, aber ich muss mir jetzt Gedanken machen, ob ich da wegziehe, weil das vielleicht dann doch nicht mehr meine Gegend ist und ich Angst haben muss, dass wenn ich eine andere Meinung habe, dass ich dann verprügelt werde oder dass ich abgekanzelt werde oder meinen Job verliere oder. Also ich finde, das für mich war Norderney immer so ein bisschen so wieder das gallische Dorf, so nach dem Motto, man hat sich mal ein bisschen mit dem Fisch einen auf den Kopf gekloppt, aber im Grunde genommen haben wir uns doch alle lieb und wenn es gegen die da draußen geht, dann halten wir sowieso zusammen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Frank. Also eigentlich finde ich immer, die Norderneyer haben es doch echt richtig gut. Bei allen Sachen, die vielleicht auch schief laufen.
Ich sehe das auch so. Natürlich geht es uns gut hier auf der Insel und wie der Co-Direktor eben schon sagte, profitieren wir ja auch von vielen Events, Veranstaltungen und Infrastrukturen, die auch für den Gast vorgehalten werden, aber die wir natürlich genauso nutzen können hier auf der Insel. Ne? Gleichwohl bringt das Inselleben viele Alleinstellungsmerkmale und Besonderheiten mit sich, mit denen man irgendwo umgehen muss. Und so viele Vorteile es gibt, es gibt auch Unwägbarkeiten, die man einfach hier auf Norderney im Fokus behalten muss, damit die Norderneyer ihre Lebensqualität hier auch behalten können. Und ganz vorne dran stehen einfach solche Themen wie Wohnraum. Weil wenn ich hier keine Wohnung habe, dann habe ich grundsätzlich Probleme. Und um das vielleicht auch zu ergänzen, was der Co-Direktor eben sagte, zur Wertschätzung gehört für uns natürlich auch eine Willkommenskultur. Wir haben mittlerweile fast 25% Personen mit Migrationshintergrund hier auf der Insel. Das sind circa 1500 Menschen, die hier arbeiten, größtenteils aus den osteuropäischen Ländern. Und auch die gehören mittlerweile zur Bevölkerung. Die arbeiten fast ganzjährig hier, viele dauerhaft hier auf der Insel. Und das muss unser Ziel und Anliegen sein, diese Menschen hier vernünftig zu integrieren, ihnen eine Heimat zu bieten, sie in die Vereine, in die Bevölkerung zu integrieren und das Gefühl zu geben, sie sind hier auch zu Hause. Und das wird sicherlich eine sehr große Hürde, will ich nicht sagen, eine große Aufgabe für die nächsten Jahre werden für uns. Und das geht nicht nur uns, so auch vielen anderen.
Ne? Das wollte ich gerade sagen, das ist eine Anstrengung. Diese dort gefühlten oder auch sichtbaren, das ist ja mittlerweile sichtbar, diese Rückschritte, die dort gemacht werden, das können sich ja Destinationen zum Beispiel wie Norderney überhaupt nicht leisten, weil sonst können sie sich nachher irgendwann selber bedienen und sich selber ihre Buden verkaufen, weil keiner mehr Lust hat, auf die Insel zu kommen. Ich will jetzt hier den Teufel nicht an die Wand malen, aber ich glaube schon, das Lebensraumkonzept dient ja dazu, genau darüber zu sprechen. Ich glaube, viel passiert eben in den Köpfen und man redet nicht drüber. Und ich glaube schon, dass viele auch dann irgendwann gemeinsam an einem Strick ziehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Wilhelm, wenn man miteinander redet. Ich glaube, das Reden miteinander ist, glaube ich, ganz wichtig, auch eben, was ihr mit diesem Lebensraumkonzept halt für die Insel vorhabt.
Ja, du hast es ja selbst angesprochen. Also ich will jetzt da den Osten gar nicht in so eine Generalhaftung nehmen. Also es sind ja auch immerhin 70%.
Ja, aber trotzdem plakativ und aus ist es schon, ne, wenn man das so sieht. Ja.
Ja, das ist sicherlich so, wobei es im Westen ja auch etliche solcher Tendenzen gibt. Mir macht diese Migrationsdebatte schon sehr große Sorgen. Wenn ich das runterbreche auf Norderney, der Bürgermeister sagte es schon, also wir haben hier einen großen Anteil von ausländischen Menschen, die sich hier integrieren, die hier arbeiten, die hier ihr Leben leben und sich einbringen. Und wir brauchen diese Menschen. Wir haben immer größere Schwierigkeiten, auch Arbeitsplätze zu besetzen. Und insofern sollten wir froh und dankbar sein für das Interesse, das uns dort aus dem Ausland begegnet. Mich stört auch, dass immer diese Debatte alles so in einen Topf wirft.
Ja, ja.
Sicherlich haben alle irgendwo immer ein Stück weit recht und die Wahrheit liegt in der Mitte. Fakt ist, dass wir Einwanderung benötigen von Menschen, die hier arbeiten möchten, die wir gebrauchen, um unserem Alltag bestehen zu können. Das ist angefangen von der Pflege, ärztliche Versorgung bis hin. Auf Norderney wird es düster aussehen, wenn wir diese Menschen nicht hätten. Das muss jedem bewusst sein, egal Ost, West, Nord oder Süd. Und das muss man, glaube ich, losgelöst sehen von der Debatte des Einwanderungsmissbrauchs. Das gibt es sicherlich auch, ist aber hier nicht unser Thema. Also davon haben wir auf Norderney, muss man auch ehrlicherweise mal sagen, nicht umsonst wird ja oft gesprochen von den Inseln der Glückseligen. Einiges kriegt man auch in der Ausgeprägtheit gar nicht so mit, was in den großen Städten passiert und dass eben auch sozusagen die Integration immer schwieriger wird, wenn der Raum immer knapper wird und auch die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Das leuchtet mir schon ein. Aber ich finde, man muss das professionell und sachgerecht und lösungsorientiert diskutieren. am Ende des Tages wird das von uns hier ja auch gefordert, dass wenn so viele Menschen hierher kommen, dass wir hier professionell arbeiten und den Menschen hier die schönste Zeit ihres Jahres so angenehm wie möglich gestalten. Das kriege ich nicht durch eine Emotionalität hin, da muss ich schon handeln und arbeiten.
Das werde ich aber doch noch mal ein bisschen emotional. Also da gehe ich ja noch mal auf Frank rüber. Also Lebensraumkonzept, es ist ja nichts, was, sag ich mal, irgendwann, wo man einen Haken dran macht und so, wir haben es jetzt erreicht. Ich glaube schon, um mal so diesen Vergleich wieder mal aufzunehmen, es ist ja eigentlich doch schon ein Marathon, es ist ja kein Sprint, den man hinlegt und macht einen Haken dran und fertig ist das Lebensraumkonzept und alle sind froh.
Nein, ein Lebensraumkonzept ist eine Daueraufgabe, damit bin ich auch nie fertig. Ein Lebensraumkonzept unterliegt auch dem Zeitgeist und muss auch fortgeschrieben werden. Und ich muss im Grunde auch dafür sensibilisiert werden, immer die Augen aufzuhalten und zu schauen, wo aktuell eigentlich gerade der Schuh drückt und wo die Probleme liegen. Was uns jetzt nochmal sehr deutlich vor Augen geführt wurde, ist, dass das, worüber wir reden, keine blanke Theorie ist, sondern wirklich knallharte Fakten. Wir hatten gerade die Ergebnisse des Zensus 2022 auf dem Tisch liegen. Mhm. Zensus 2022 ist ja so eine Art Volkszählung gewesen. Ja, ja. Kennt, glaube ich, jeder. Und die 7 ostfriesischen Inseln haben im Gesamtvergleich bei mehreren tausend untersuchten Kommunen am meisten Einwohner verloren. Wir liegen unter den ersten 30. Norderney hat 12,5% Einwohner verloren, Jüst 28% Einwohner. Und das hat uns nochmal sehr deutlich vor Augen geführt. A, natürlich die Frage, stimmen die Zahlen überhaupt? Die werden wir auch nochmal versuchen, alle zu überprüfen und nachzuhalten. Aber B, wenn das wirklich eine Tendenz sein sollte und die Menschen wandern hier über die Zeit ab, dann stehen wir irgendwann alleine da, wie du gerade eben schon richtig gesagt hast. Dann kann der Letzte hier die Tür zuschließen. Eine Insel funktioniert nicht ohne Einwohner und daran müssen wir arbeiten.
Es ist aber im Prinzip, wir möchten natürlich jetzt auch jetzt das nicht schwarz malen, weil ich sehe zumindest, wenn ich auf die Insel komme, das ist jedes Mal für mich eine Riesenfreude. Ich bin immer wieder überrascht, was da alles geht, was da alles gemacht wird, auch wie viele junge Leute einfach sich den Mut in die Hand nehmen und sagen, ich baue jetzt nochmal was auf und ich gehe ins Risiko. Also ich erlebe zumindest, auch wenn ich mit Einheimischen unterwegs bin oder spreche, dass da durchaus nicht so viel Negatives, sondern auch eine gewisse Zuversicht ist, also dass es auch so weitergeht. Vielleicht noch die letzte Frage zum Schluss, weil wir haben es echt fast schon gerissen. Wilhelm, wir machen zum Schluss immer den Ausblick auf den anstehenden Monat. Worauf können sich die Menschen denn in dieser, in Anführungsstrichen, Zwischenzeit, die es ja wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig gibt, denn freuen? Gibt es noch was, wo du sagen kannst, darauf können wir auf jeden Fall nochmal hinweisen?
Ja, auf jeden Fall ist der Oktober ja immer unser Kabarett- und Comedy-Monat. Also wir haben dort also ein großes und buntes Programm dieses Jahr von Heinz Gröning über Jan von der Weide bis Roland Jankowski, Stefan Wasselt. Also die Namen, die also auch bekannt sind aus Funk und Fernsehen, sagt
man. Ja,
also
genau, schon, so ist es.
Dummeln sich hier auf Norderney und viele andere auch. Wir haben eine ganze Comedy-Woche im Oktober, also einfach im Netz nachschauen, bevor das hier also ausartet und ich den ganzen Veranstaltungskalender
vorlese. Nee, das musst du nicht machen, klar.
Herbstferien und natürlich auch laufen die Chorkonzerte weiter, mehr Indoor als Outdoor, obwohl wir ja sagen müssen, dass wir diesem Sommer unglaublich viele Veranstaltungen draußen machen konnten, was uns der Gast auch sehr gedankt hat durch tolle Besucherquoten und insofern freuen wir uns auf den Herbst und auf unsere Gäste.
Das Ain't of Ada hangt dann doch von wer ab. Ne? Also Frank, vielleicht noch du zum Schluss. Hast du jetzt, Wilhelm hat ja gerade schon ein bisschen gesagt, was alles so abgeht. Hast du als Bürgermeister auch noch genug Zeit, dass du sozusagen deine eigene Insel oder die Insel, auf der du Bürgermeister sein darfst, dass du das auch genießt?
Ich genieße die Insel immer. Und auch wenn wir gerade eben hinter die Kulissen geschaut haben und dann vielleicht nicht alles Gold ist, was glänzt, insgesamt gebe ich dir vollkommen recht. Die Menschen kommen hierher, die fühlen sich ja wohl und hier kann man es gut aushalten. Und auch ich kann es ja gut aushalten, auch ich genieße die Insel, die Natur nach wie vor. Wenn ich mal die Zeit habe, dann laufe ich gerne mal hinten raus, über den Strand und sonst wohin. Und insofern haben wir jetzt gerade 4 Wochen Herbstferien vor uns, ich persönlich nicht, aber die Norderney. Und denen wünsche ich also allen eine gute Zeit, auch wenn viele vielleicht nicht hierbleiben werden und wegfahren, aber sie freuen sich dann auf ein Wiederkommen.
Wilhelm, ich höre gerade, du klickst noch mal so ein bisschen durch. Ist dir noch was eingefallen? Wahrscheinlich wir sagen einfach, war wieder mal ein tolles Gespräch. Dankeschön, Frank, dass du mit dabei warst. nur ansatzweise konnten wir bestimmte Themen ansprechen, aber zumindest, man muss den Leuten, glaube ich, auch nochmal sagen, Leben, Inselleben ist nicht eine Selbstverständlichkeit, sondern alle müssen hart dran arbeiten und das wollen sie, glaube ich, auch, weil alle wollen natürlich, dass Norderney ihre Insel bleibt oder eben will er meine Insel, ne? Und das Thema hatten wir ja auch schon mal.
So sieht's aus. Also meine Insel ist auch deine Insel. Also ich hoffe, dass wir dich hier bald mal wieder auf Norderney sehen.
Du ich hast mich schon gesagt, drauf.
Spätestens ja. Zu deiner Lesung.
Ja.
Dann zu Weihnachten. Und du bist am Festland. Dir liebe Grüße. Grüß den Rest der Welt von der schönen Insel Norderney. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen wir Dankeschön fürs Zuhören.
Jo, Dankeschön. Bitte Anemon und hey Norderney.
Vielen Dank und tschüss.
Hey Norderney, tschüss.
Hey Norderney, Tidentalk mit Wilhelm Loth und Ludger Abeln.